Ja, ich habe euch zu Beginn der Predigt Mut statt Misstrauen ein Bild mitgebracht. Der Mann hier hieß Gerd Bauer, der ist 1987 gestorben. Man kannte ihn eher als Rocky. Man sieht ihm an, er hatte ein wildes Leben, war einer der Freunde von Udo Lindenberg, lebte sozusagen auf der Reeperbahn, das war seine Heimat. Die Zuhälter hatten Angst vor ihm, er war Leiter von einer Motorradgang. Der hatte Eindruck gemacht, allein schon durchs Aussehen. Interessanterweise ist ihm auf der Reeperbahn passiert, dass ihn, da laufen manchmal Christen von der Heilsarmee durch, zu zweit, ne, und da hat ihn ein Christ auf der Reeperbahn angesprochen und hat ihn auf Jesus hingewiesen. Und das hat ihn so bewegt, dass er in Hamburg-Altona in eine Baptistengemeinde gegangen ist. Und dort ist er tatsächlich zum Glauben gekommen, hat Jesus kennengelernt. Und als er 1987 starb, waren seine letzten Worte: Vater, ich gehe jetzt zu dir. Jetzt stellt euch vor, Rocky wäre heute bei uns in der Gemeinde. Wir würden fragen, wer Kindergottesdienst machen kann. Und er würde sich melden. Ich vermute, dass manche Eltern, die vorher überlegt hatten, ob sie Zeit haben, plötzlich Zeit fänden und die Hand heben würden und sagen, ja, ich kann doch mitmachen. Weil so ganz traut man dem Braten nicht, wenn, ich sage jetzt mal, so jemand in Anführungszeichen plötzlich Kindergottesdienst machen möchte. Ähnlich ist die Situation, die wir heute in unserem Text betrachten werden. Beim letzten Mal haben wir gehört, Saulus kommt zum Glauben, er bekehrt sich, er wird Christ. Und jetzt hängt Saulus noch so ein bisschen in der Zwischenzeit. Es braucht Mut, um Saulus zu begegnen. Man kann ihn noch nicht so richtig einordnen. Der sieht zwar nicht so aus, aber er hat einen anderen Ruf, der ihn gefährlich macht. Und deshalb schauen wir mal in unseren Text. Der steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 19b bis 31. Da könnt ihr einmal einblenden. Ich lese euch das einmal vor. Und ihr könnt auch hier mitlesen. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort, Jesus ist Gottes Sohn oder der Sohn Gottes. Alle, die das hörten, waren sehr erstaunt und sagten, das ist doch der Mann, der in Jerusalem die Leute verfolgt hat, die sich zu Jesus bekennen. Ist er nicht sogar gekommen, um sie auch hier festzunehmen und vor die führenden Priester zu bringen? Aber Saulus ließ sich nicht beirren und stürzte die Juden in Damaskus in völlige Verwirrung. Denn der konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist. Das ging längere Zeit so. Da fassten die Juden den Entschluss, Saulus zu töten. Aber er erfuhr von ihrem Plan. Die Juden ließen sogar die Stadttore Tag und Nacht bewachen, um ihn auf jeden Fall beseitigen zu können. Doch die Jünger verhalfen ihm zur Flucht. Sie ließen ihn bei Nacht in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Saulus kehrte nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm. Sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger geworden war. Da nahm sich Barnabas der Sache an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, was mit Saulus geschehen war, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hatte und dass dieser mit Saulus geredet hatte. Er erzählte ihnen davon, wie Saulus dann in Damaskus unerschrocken im Namen von Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Er trat nun auch hier unerschrocken im Namen von Jesus, im Namen des Herrn auf. Mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche. Die wollten ihn aber umbringen. Als die Brüder das erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort schickten sie ihn weiter nach Tarsus. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit des Friedens. Ihr Glaube wurde immer fester und sie lebte ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihr bei und verhalf ihr zu ständigem Wachstum. Soweit der Text. Der neue Status Mut trotz Misstrauen. Wir schauen uns drei mutmachende Gedanken an. Den ersten habe ich überschrieben, Mut zur neuen Identität. Saulus mag sehr ergangen sein wie C.S. Lewis, der bekannte christliche Philosoph. Der hat geschrieben, als er zum Glauben gekommen ist, wir lesen es einmal hier, ich war vielleicht in jener Nacht der widerwilligste Bekehrte in ganz England. Der C.S. Lewis wollte nicht Christ werden, aber die Argumente waren so überzeugend, dass er nicht anders konnte. Gott hat ihn überwunden. Alle seine Argumente gegen Gott sind weggebrochen und er wurde, heute noch lesen wir seine Bücher und finden dort gute Argumente für den christlichen Glauben zum Verteidigen. Er wurde einer der größten christlichen Denker. Bei Saulus war es ähnlich. Letzte Woche haben wir gehört, Saulus ist ja nicht nach Damaskus gegangen, um Christ zu werden, sondern im Gegenteil, er wollte Christen verhaften. Aber als er dann in Jerusalem war, hat Gott auch ihn überwunden. Gott ist ihm so groß geworden, als er im Licht erschienen ist, dass Saulus nicht anders konnte, als Christ zu werden. Alle seine Argumente waren weg. Und jetzt hat Saulus eine neue Identität in Christus. Er ist nicht mehr der alte Mensch, er ist ein neuer Mensch. Und Saulus weiß, ich bin Kind Gottes. Gott hat mir vergeben, er hat mein Leben neu gemacht, er hat mir neue Identität geschenkt und er hat mir eine Berufung gegeben und mich gesandt. Und dann macht Saulus etwas ganz Spannendes. Der lässt sich von seiner Vergangenheit nicht einschüchtern. Der sagt nicht, früher habe ich so viel falsch gemacht, jetzt mache ich erstmal 5 Jahre gar nichts oder ich muss erst so viel gut machen. Nein, er akzeptiert die Identität, die Jesus ihm geschenkt hat. Und dann lesen wir in einem Vers, in Vers 20, er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Sofort, im Betriebswirtschaftsdeutsch heißt das ohne schuldhaftes Verzögern. Also der braucht nicht lange Pause, der geht sofort los und erzählt von Jesus. Trotz all dem Mist, den er gemacht hat, lebt er seine neue Identität. Dazu muss man Mut haben. Denn alle Leute kennen ihn. Und wenn er jetzt auftritt, wird klar, es werden die Leute nicht glücklich sein. Und genau das passiert, werden wir auch gleich sehen. Hier steht, er wird zum Herold, zum Boten seines Königs. Er bekommt eine neue Botschaft, er redet von Jesus und das bleibt bis zum Ende seines Lebens der Kern seiner Predigt. Jesus sagt immer, das Wort vom Kreuz und das predigt er. Und er predigt auch dort in der Synagoge in Damaskus Jesus, den Auferstandenen. Und die jüdischen Zuhörer, die sind fassungslos. Wir lesen in dem Text, die verstehen die Welt nicht mehr, weil das war ja der, der eigentlich die Juden verhaften wollte. Und jetzt erzählt er eine Synagoge, der lebt, das ist alles wahr, es ist echt und fordert die Leute auf, kehrt um, glaubt an Jesus. Sein altes Leben ist zwar Realität gewesen, aber seine neue Identität, die nimmt er an. Er steht für Jesus auf. Da können du und ich manchmal etwas von lernen. Wir haben ja manchmal, jeder von uns hat eine Geschichte, die er heute mitgebracht hat, die uns zu unserem Leben gehört. Und manchmal lassen Christen es zu, dass die alte Geschichte, die Vergangenheit, ihnen den Mut nimmt für die Gegenwart. Dass sie in der Gegenwart nicht frei leben können, weil sie ja so viel falsch gemacht haben. Und vielleicht sogar denken, mit meiner Geschichte kann ich Gott gar nicht dienen. Wie sollte der mich gebrauchen? Ich habe so eine Illustration gelesen von einem Jungen, der als Bettler auf der Straße lebte. Er erlebt das Wunder, ist wahrscheinlich eher so ein Märchen, Märchengeschichte. Eines Tages fährt der König in der Kutsche vorbei, er lässt die Kutsche anhalten und adoptiert dieses Kind, weil es so oft gesehen hat, es ihm leid tut und sagt, ab jetzt bist du mein Kind, steig in die Kutsche, komm mit. Der Junge ist vollkommen überwältigt, verwirrt im Palast, diesen Reichtum, diese Pracht, das Essen in Fülle, er kann damit kaum umgehen, bekommt ein eigenes riesiges Zimmer. Am nächsten Morgen steht der Junge wieder in Lumpen an der Straße und bettelt. Und ein Diener des Königs kommt vorbei und sagt, was machst du hier? Du bist doch der Sohn des Königs. Und dann sagt der Junge, ja, aber betteln ist das Einzige, was ich kann. Dazu bin ich gut, das bin ich. Und er nimmt ihn der Diener in der Hand, nein, das warst du, jetzt bist du ein Kind Gottes, du bist ein Prinz, komm mit. Mut heißt nicht, dass wir keine Vergangenheit haben, die schlecht war, aber Mut heißt, trotz dieser Vergangenheit den neuen Stand in Christus zu leben. Das kann Paulus. Das macht Gottes Gnade sichtbar in seinem Leben. Der verändert sich. Darum sind die Leute in der Synagoge ja so irritiert, dass er plötzlich noch von Jesus erzählt hat. Vater vorher auch gemacht, nur vorher hat er über Jesus immer nur geschimpft. Und jetzt erzählt er plötzlich alles für Jesus. Und die Leute können es nicht einordnen, sie sind überrascht. Ich habe euch von diesem Rocky erzählt, bei dem war das ähnlich. Diese Bekehrung von diesem Mann war echt. Der hat wirklich sein Leben umgekrempelt. Mit seinen Tätowierungen ging er dann zurück auf die Reeperbahn, um allen von Jesus zu erzählen. Er hat seine Schulden beglichen, er hat sich bei Menschen, er hat vor Prostituierten und Zuhältern bekannt, dass er jetzt an Jesus glaubt. Er ist in die Kneipen, Spielhöllen und Bordelle gegangen, um dort von Jesus zu erzählen. Und die Leute waren alle entsetzt, weil sie kannten ihn ganz anders, dass Gott aus ihm einen neuen Menschen gemacht hat. Und selbst im Krankenhaus, er ist an Krebs gestorben, selbst im Krankenhaus hat er Ärzten und Krankenschwestern immer von Jesus erzählt, weil Jesus sein Leben neu gemacht hat. Wisst ihr, Gott schreibt seine Geschichte nicht auf leeren Blättern. Jeder von uns bringt seine Geschichte mit und das ist vollkommen legitim. Jeder hat was erlebt. Aber Gott schreibt die Geschichte mitten in Brüche, in Verletzung, in Schuld, in Versagen, bei dir und bei mir. Und das ist wunderbar, dass Gott so ist. Vielleicht ist unser Schritt nicht so, dass wir jetzt als Christen dann gleich in der Synagoge oder hier gehen und predigen. Vielleicht ist es für dich ein ganz anderer Schritt dran, Mut zu haben, von deiner neuen Identität zu reden. Manchmal sind wir mutlos oder uns fällt es schwer, darüber zu sprechen. Vielleicht ist es für dich einfach mal dran, ein ehrliches Zeugnis im Hauskreis abzulegen. Da sitzen ja Leute, die sind wie du, mit Jesus unterwegs, vielleicht einfach mal zu erzählen, wie deine Geschichte mit Jesus war. Das ist schön, wenn Menschen das hören, wie du zum Glauben gekommen bist. Das hilft. Oder vielleicht gibt es in deiner Familie, auf dem Arbeitsplatz jemanden, dem es gerade schlecht geht und dem du dann sagen kannst, mit Mut von Jesus, wie Jesus dir geholfen hat, mit deinem Päckchen umzugehen, mit deiner Not, dein Leben neu zu machen. Der Paulus hat das gelernt, mutig heißt, loszugehen und mich nicht mehr mit dem alten Etikett zu sehen, sondern mit meinem neuen Status anzunehmen, den Christus uns geschenkt hat. Vielleicht fordert Gott dich heute Morgen heraus, zu deiner Identität das nochmal neu zu überdenken, wie du dazu stehst, ob du dir dessen bewusst bist, wer du bist in Christus. Und hab Mut, dazu zu stehen. Ein zweites, was in der Geschichte sehen, Mut zum Dranbleiben. Also, in dem Text steht ja Saulus, der konnte jetzt so gut argumentieren, dass er anhand der Schrift sozusagen beweisen, in Anführungszeichen darlegen konnte, dass Jesus der Messias ist, der im Alten Testament angekündigt wurde. Das ist ja das Geschickte an Gott, der Beruf, den Saulus, der so gut ausgebildet ist als Schriftgelehrter, der sein Wissen jetzt nutzen kann, um genau das Gegenteil von dem zu erzählen, was er vorher erzählt hat, der ja alle Stellen dagegen kennt und jetzt Jesus erlebt hat und jetzt den Menschen sagen kann, Jesus ist der Messias, das steht da und das steht da und das steht da. Und man müsste dann denken oder könnte denken, die Leute, die ihn kannten oder die ihn kennengelernt hatten und von ihm gehört hatten, die hätten doch jetzt massenweise Christen werden müssen in der Synagoge. Ja, da ist ja der plötzlich so ein verändertes Leben lebt. Und da hätte man erwarten können, dass sie jetzt alle plötzlich zum Glauben kommen und sagen, ja dann. Es passiert aber nicht so, interessanterweise. Das ist leider auch eine Wahrheit. Die überzeugendsten Wunder, die besten Argumente für den Glauben machen Menschen, die kritisch sind und nicht zu Christen. Das wirst du erleben in deiner Familie, bei der Arbeit, im Studium, dass wenn wir von Jesus reden, nicht jeder sagt, hurra, darauf habe ich gewartet. Hast recht, ich mache einen Anfang mit Jesus. Paulus wird später sagen, es ist eine Decke über dem Volk Israel und sie verstehen das Alte Testament nicht, weil diese Decke sie daran hindert. Und so ist manchmal auch in deinem Umfeld, gibt es Menschen, wo du denkst, das ist, als hätten die eine Decke über dem Kopf. Die haben so viel erlebt, die haben von dir Dinge gehört und trotzdem sind die nicht für Jesus, sondern unter Umständen immer noch gegen Jesus. Und hier zeigt sich leider eine Wahrheit. Führt das Evangelium nicht zur Bekehrung, passieren meistens zwei andere Dinge. Entweder die Leute sind vollkommen unberührt und lassen es so versickern, oder das Gegenteil, man erfährt dann lauten Protest. Und das erlebt Saulus. Der kommt so begeistert, erzählt von Jesus, was Jesus gemacht hat in seinem Leben. Und dann erfährt er, dass die Leute nicht glücklich sind, sondern sie wollen ihn töten. Sie wollen ihm das Leben nehmen. Da heißt es in unserem Text, Vers 23, da fassten die Juden den Entschluss, Saulus zu töten. Saulus muss fliehen, in einem Korb die Mauer runtergelassen werden. Wir kennen nur die Gegengeschichte, wo das trojanische Pferd in die Stadt geschoben wird, um alles zu besiegen. Für die Gewinner war es eine Siegergeschichte, aber in einem Korb die Stadtmauer runtergeschmuggelt zu werden, das ist so wie in den Filmen im Heuhaufen, mit der Sackkarre aus der Stadt geschafft zu werden, damit man nicht gefunden wird. Das ist beschämend. Der als gekommen ist, um in der Stadt für Gott sozusagen groß aufzutreten, der muss jetzt so klammheimlich aus der Stadt geschafft werden, weil man ihm sogar die Stadttore werden bewacht. Man will ihn töten. Und dann kehrt Saulus zurück nach Jerusalem, von da war er ursprünglich gekommen. Und er tut das, was er auch in Damaskus getan hat, weil er jetzt Jesus kennengelernt hat. Man kennt das manchmal, wenn Leute neu zum Glauben gekommen sind, die können nicht aufhören zu reden. Und was macht Saulus? Er geht in die Synagoge in Jerusalem und fängt gleich wieder an, von Jesus zu reden. Und ihm passiert genau das Gleiche, obwohl die Leute in Jerusalem ihn kannten. Die in Damaskus, denen kann man ja sagen, die haben nur Hörensagen. Ja, da haben ihn ja Leute weggeschickt. Und dann heißt es in Vers 29, mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche, die aber wollten ihn umbringen. Paulus kann beiden Situationen nur entkommen, weil andere Christen für ihn sorgen. Hier in Jerusalem bringen ihn die Christen dann nach Caesarea und später in seine Heimatstadt nach Tarsus. Die, die ihm misstraut haben, die sorgen für ihn. Das mit dem Misstrauen kommt gleich noch, das habe ich nach hinten geschoben. Aber die Christen, die eigentlich Grund gehabt hätten, ihm zu misstrauen, die sorgen für ihn. Was kann man davon lernen? Das ist leider für Christen auch eine Wahrheit. Wer für Jesus auftritt, wird nicht nur Freunde haben, der wird auch Probleme bekommen manchmal. Dass manche Leute sagen, du bist verrückt, was glaubst du, so ein Mist, wie kann das sein? Und wundert euch nicht, das sagt Jesus uns schon selber. In Johannes 15, das Kapitel mit dem Weinstock, sagt er später in Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Also wenn du Widerstand erlebst, weil du für Jesus eintrittst, auf eine gute Art und Weise, es gibt auch eine schlechte Art und Weise, aber wenn man auf gute Art und Weise Zeugnis für Jesus ist, dann ist Ablehnung manchmal kein Zeichen von Versagen, sondern im Gegenteil, es ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Aber was man an Saulus eben liest, der gibt nicht auf. Der hätte ja sagen können, jetzt bin ich Christ geworden, habe nur Probleme, dann lasse ich es bleiben, dann mache ich gar nichts mehr, ich ziehe mich zurück. Das habe ich mir anders vorgestellt. Saulus geht weiter an der Hand Jesu, der hält das aus. Und der kann es sogar als was Positives sehen, dass er für Jesus leiden kann. Schräg eigentlich der Gedanke, ne? Dass man es positiv bewerten kann, wenn man für Jesus in Bedrängnis kommt. In 2. Korinther 12 wird er später schreiben, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark, nämlich in Christus. Wir alle leben in einer Zeit, wo man auch Mut braucht, Christ zu sein. Vor allem, wenn man sagt, wenn man auch mal zu manchen Dingen etwas sagt, da mache ich nicht mit, das finde ich nicht gut. Oder ich bete für dich, dann gucken dich die Leute vielleicht auch komisch an, warum willst du für mich beten? Habe ich irgendwas Schlimmes getan? Also es werden nicht alle dann glücklich sein. Du brauchst Mut im Beruf, Mut in der Familie, Mut im Freundeskreis. Aber man sollte sich nicht zurückziehen. Das kann man von Saulus lernen. Der lässt sich von Widerstand nicht klein machen. Und da möchte ich dich ermutigen, manchmal braucht es gerade Leute, die seltsam sind, in Anführungszeichen, damit andere Menschen merken, dass es Christen gibt. Ich habe ein Beispiel gelesen von einem Soldaten, der zum Glauben gekommen ist, also wirklich ein Zeugnis für Jesus. Und der wurde gefragt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und er erzählte eben von einem Christ, der Soldat war, ein Hühne von einem Mann, und der aber Christ war und das auch öffentlich bei den Soldaten gesagt hat und dafür dann auch milde belächelt wurde. Und er sagt, wir haben dem das Leben sauer gemacht, wir haben es ihm wirklich schwer gemacht mit seinem Glauben hier unter Soldaten. Der sollte merken, wie dämlich das ist. Und dieser Christ hat es hinbekommen, trotzdem meistens freundlich zu sein. Eines Tages hat dann der Mann, der die Geschichte erzählt hat, gesagt, ich habe ihm, irgendwann war ich so ärgerlich über sein Glauben, dass ich ihm meine Stiefel links und rechts um die Ohren geschlagen habe und hingeworfen habe, geguckt, was er macht. Und dann sagt er, ich habe gesehen, der Mann ist innerlich am Zittern, der musste wirklich überwinden, der wäre viel stärker und größer gewesen. Er hat aber nichts gemacht und geschwiegen und er sagt, am nächsten Morgen standen meine Stiefel geputzt an meinem Bett. Und er hat gesagt, und dann war es bei mir vorbei, dass jemand so mit mir umgegangen ist, das hat mich umgehauen. Und da ist er selber Christ geworden, weil ein Christ mutig war. Vielleicht erlebst du das manchmal auch, dass du Widerstand erfährst, wenn du mal von Jesus was sagst. Lass dich davon nicht entmutigen. Manchmal gehört es leider dazu. Aber es stimmt, dass Jesus uns Kraft gibt, durchzuhalten und uns davon nicht klein machen zu lassen. Ich möchte Mut haben, mehr von Jesus zu reden und auch mir nicht den Mut nehmen zu lassen, von Jesus zu reden. Ich hoffe, du auch. Nicht besserwischerisch, nicht aggressiv, aber schon deutlich, wenn Leute manchmal was sagen, dass ich sage, nee, das sehe ich anders. Und es braucht es, dass wir nicht schweigen. Und das kann man von Saulus lernen. Ein dritter mutmachender Gedanke, Mut zum Ermutigen. Das ist jetzt eigentlich zwischen die beiden Verfolgungsszenen reingeschoben. Also Saulus war aus Damaskus geflohen mit dem Korb und die Stadt, er kommt nach Jerusalem. Und dann heißt es plötzlich in unserem Predigtext in Vers 26, aber sie hatten alle Angst vor ihm, sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger geworden war. Was für eine schlimme Lage für Saulus, wenn man sich das mal vorstellt. Er konnte nicht mehr zurück zu den Juden, weil er nicht mehr dazugehörte, weil er ja jetzt von Jesus geredet hatte. Aber zu den Christen konnte er auch nicht, weil die wollten ihn nicht haben. Was macht man dann? Aber wenn man sich in die Gemeinde reinversetzt, kann man das auch gut verstehen, warum die so schwierig waren. Gerade in Jerusalem hatte ja Saulus bei der Steinigung von Stephanus dabei gestanden, die Kleider gehütet. Er hatte wahrscheinlich einige aus der Gemeinde sogar ins Gefängnis gebracht, von ihren Verwandten, von ihren Freunden. Und dass die nicht jetzt glücklich sind, wenn Saulus da auftaucht und plötzlich sagt, ich bin Christ, dass die vorsichtig sind, kann man verstehen. Wir kennen das aus Verfolgungszeiten, dass manchmal auch bewusst Spitzel in Gemeinden kommen, um Gemeinden auszuspionieren. Und ihre Angst ist irgendwo auch berechtigt. Und jetzt kommt Barnabas. Und von dem lesen wir in Vers 27. Da nahm sich Barnabas der Sache an und brachte ihn, also den Saulus, zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, was mit Saulus geschehen war, wie auf dem Weg den Herrn gesehen hatte, dass dieser mit Saulus geredet hatte. Er erzählte ihnen davon, wie Saulus dann in Damaskus unerschrocken im Namen von Jesus aufgetreten war. Manchmal gibt es so Sätze in der Bibel, die richtig schön sind. Ne? Barnabas nimmt sich seiner Sache an. Der Barnabas, der hat einen Blick, den die anderen nicht haben. Der Barnabas hat den Mut, erstmal seine Geschichte anzuhören und sagt, erzähl, was du erlebt hast. Dann prüft er die Geschichte, ob es auch wahr ist. Und dann setzt Barnabas seinen eigenen guten Ruf ein, um für Saulus zu bürgen. Er sagt ihnen, dem könnt ihr vertrauen. Barnabas, sein Name ist ja Programm, das heißt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung, und genau das macht Barnabas. Der Barnabas hat geglaubt, dass Gott wirklich Menschen verändern kann, und bei Saulus hat er es gemerkt und hat es deshalb ihn angenommen und ist für ihn eingetreten. Heute würde man sagen, in meinem Alter, Barnabas war der erste Facebook-Freund von Saulus. Er hat nicht blockieren gedrückt, wir blockieren manchmal viele Leute, sondern er hat akzeptieren, annehmen gedrückt. Ich nehme ihn einen Freund an und hat dann auch drunter geschrieben, ist kein Fake, könnt ihr glauben, Bekehrung ist echt. Das hat er gemacht. Der Barnabas wird zum Brückenbauer für Saulus. Wir wissen nicht, wie die Geschichte jetzt ohne Barnabas weitergegangen wäre. Wahrscheinlich hätte Saulus noch eine Zeit warten müssen, bis man ihn dann doch geglaubt hätte. Aber dann wird Saulus als Bruder in der Gemeinde angenommen und er darf in der Gemeinde ein- und ausgehen und man vertraut ihm. Ich möchte dir Mut machen, unsere Gemeinden brauchen Barnabas-Menschen. Menschen, die andere ermutigen. Jemand hat gesagt, wenn Ermutigung unser Hauptnahrungsmittel wäre, wären die meisten Christen verhungert. Im Ermutigen sind wir manchmal nicht gut. Wir können oft Dinge sehen, die nicht gut sind und die leider dann auch immer äußern, aber man darf die auch sagen, aber es wäre genauso gut, wenn man Dinge auch, wenn man Menschen ermutigt. Der Barnabas ist ein Ermutiger. Der war nicht nur vorsichtig, der hat Vertrauen gewagt, hat sich für Menschen eingesetzt, die am Rand stehen. Und die Frage an dich und mich ist, bin ich bereit, ein Barnabas-Mensch zu sein, einen Blick zu haben für Menschen, die vielleicht am Rande stehen, die schwer haben, oder Menschen, die in Not sind, unter die Arme zu greifen, ihnen zu helfen. Vielleicht wäre heute ein Tag, wo man beten kann, Herr, bitte mach mich doch ein bisschen mehr wie Barnabas. Also wir dürfen natürlich wir selbst bleiben, aber in der Art, Menschen zu ermutigen, täte es uns gut. Es könnte sein, dass man damit einem neuen Saulus die Tür öffnet. Dass ich heute Prediger geworden bin, liegt nicht darin, dass ich von Anfang an irgendwie predigen konnte. Es gab Barnabasse in meinem Leben. Menschen, meinen ersten Vortrag über die Zeugen Jehovas habe ich im Alter von 15 oder 16 gemacht. Ich kannte gar nichts von den Zeugen Jehovas. Habe mir irgendwas zusammengesucht. Es gab kein Internet. Ich konnte nicht recherchieren. In dem Alter, mein Vortrag war dürftig bis miserabel, wahrscheinlich mehr miserabel als dürftig. Aber die Leiter damals haben mich ermutigt, haben gesagt, die haben das Positive gesehen und haben mir Mut gemacht. Und viele Menschen in meinem Leben waren so. Es gab Menschen in meiner Gemeinde, die mir, weil aus meiner Familie, die waren alle nicht gläubig, die mir Osterkurzbibelschule finanziert haben. Ich durfte eine Woche umsonst auf die Osterkurzbibelschule in Bad Liebenzell, weil Leute gesagt haben, das finden sie gut, dass ich da hingehe. Sie haben gesehen, irgendwie hat der Junge vielleicht doch noch Potenzial, weiß nicht, auf jeden Fall haben sie mich, eingeladen, ich durfte mit und das war gut für mich. Und so jemand kannst du auch sein, bei deinen eigenen Kindern, Enkeln, bei Menschen in der Gemeinde einen Blick zu haben für Menschen, die das brauchen. Noch einmal zu dem Rocky, dann komme ich langsam zu Ende, der Rocky, von dem ich euch erzählt habe, der hatte Barnabas-Leute, die ihn in der Gemeinde angenommen haben. Wenn so jemand reinkommt, ist es nicht so einfach, dass die Gemeinde auch einen Platz für den hat. Der ist ja wirklich anders sozialisiert gewesen und wahrscheinlich von der Art immer noch ein bisschen eckig oder kantig gewesen. Ja, aber man hat ihm Raum gegeben. Und als er später beerdigt wird, hat jemand seine letzten Worte aufgenommen. Die lese ich euch jetzt vor. Das fand ich einfach nochmal hilfreich. Der auferstandene Jesus ist für uns alle lebendig und für alle greifbar. Dann sagt er, du kannst seine Hand ergreifen, jetzt in diesem Augenblick. Du brauchst dich dein ganzes Leben so vertun wie ich. Ergreif seine Hand, er streckt sie dir hin. Ich habe sie ergriffen und seine Kraft erfahren. Herr, ich bin dir so dankbar dafür und du wirst der Lebendige bleiben in aller Ewigkeit. Früher war der Tod für mich nur Furcht und Schrecken. Heute ist es ein Heimgehen zu Gott. Und dafür danke ich. Unsere Geschichte heute endet so, trotz dieser Verfolgung und dem Anfangsschwierigkeiten von Saulus, führt die Situation in Jerusalem dazu, dass es sich entspannt. Die Verfolgung nimmt ab, Misstrauen nimmt ab. Es kommt zu Frieden, Wachstum und Trost. Wir lesen zum Schluss den Vers 31. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebte nun eine Zeit des Friedens. Ihr Glaube wurde immer fester. Sie lebte ganz in Ehrfurcht vor dem Herrn. Der Heilige Geist stand ihr bei und verhalf ihr zu ständigem Wachstum. Wir werden gleich nach einem Lied das Abendmahl miteinander feiern. Und wisst ihr, das passt hervorragend zu diesem Bibeltext. Denn unser Barnabas ist Jesus. Der große Fürsprecher ist Jesus. Im ersten Johannesbrief wird er so genannt, unser Fürsprecher. Der vor Gott für uns bürgt und eintritt und sagt, die oder der gehören zu mir, die haben sich an mir festgemacht. Und dieser Fürsprecher Jesus, denken wir am Abendmahl, der stirbt sogar für uns, weil wir uns so wichtig sind, dass er sagt, das Leben dieses Menschen kann ich neu machen, habe ich vielleicht auch schon neu gemacht. Wenn wir Abendmahl feiern, das Abendmahl ist kein Ort, an dem wir die Fassade pflegen, sondern dann kommen alle Menschen hin, die bekennen, ich brauche Jesus. Das bedeutet eigentlich das Abendmahl, das Bekenntnis, Jesus, ich brauche dich. Und wenn du gleich zum Abendmahl gehst, vielleicht kannst du zum Herzen beten, Herr, ich brauche dich, darum komme ich gerne. Das ist mir wichtig. Ich weiß, ohne dich kann ich nicht bestehen. Nimm Brot und Kelch bewusst als Zuspruch, zu wissen, in Christus habe ich einen neuen Status. Sein Leib für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen. Das ist die Grundlage, auf der Saulus, Barnabas, die Jerusalemer Gemeinde und du und ich heute stehen. Ich lade gleich ein, komm zu seinem Tisch mit Dankbarkeit, mit Demut, mit Zuversicht. Hier an diesem Tisch bei Jesus bist du willkommen. Es gibt viele Menschen, die werden dir keinen Tisch anbieten, an dem du willkommen bist. Aber Jesus, in jedem Abendmahl sagt Jesus dir das, du bist willkommen, mein Tisch ist da, komm gerne. Hier beim Abendmahl gehörst du dazu, wenn du in Jesus glaubst und hier bist du zu Hause. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir für den Saulus, dessen Leben so auf den Kopf gestellt wurde, dass alle Leute verwirrt waren, nicht nur er selber, sondern alle um ihn herum konnten damit schlecht erstmal umgehen. Aber ich danke dir, dass Saulus seine Identität akzeptiert hat, dass du ihn neu gemacht hast, dass er im Alten nicht verhaftet blieb. Und so möchte ich bitten, dass wenn wir deine Kinder sind, dass wir nicht im Alten, in der Vergangenheit leben, sondern dass wir das bei dir abgeben, das gehört zu unserem Leben dazu, das ist wichtig und manchmal auch nicht schön, aber trotzdem ist es Teil unseres Lebens, aber wir wollen nicht da leben, sondern hier in der Gegenwart mit dir. Und ich danke dir, dass du dem Paulus das auch so deutlich gemacht hast. Manchmal braucht es auch Mut zum Durchhalten, wenn man von Jesus redet, rufen nicht alle Hurra, sondern manchmal wird man auch komisch angeguckt, belächelt oder vielleicht sogar angegangen, und gib uns die Kraft, wie Saulus da durchzuhalten, an dir dran zu bleiben. Saulus kann das sogar als was Positives sehen, weil dann deine Gnade in uns stärker wird. Gib, dass wir so einen Blick auch bekommen. Und wir wollen dich auch bitten, Herr, dass auch das Dritte wahr wird. Gib, dass wir ermutiger Menschen werden, Barnabas-Typen. Dass wir nicht nur das Schlechte sehen, sondern in Menschen auch vertrauen können, Dinge hervorholen können, Menschen unter die Arme greifen können, sie ermutigen können auf vielfältige Art und Weise. Herr, wir brauchen Ermutigung und du bist selber unser Vorbild. Du bist der, der für uns spricht, unser Fürsprecher. Und ich danke dir, dass du uns gleich einlädst, dass wir zu dir kommen dürfen. Wir wollen dich loben und dich preisen. Amen. Wir singen noch ein Lied vom Abendmahl.